Hi! Sexualität ist ein Lebensthema und eine Lebensfähigkeit, die leider viel zu oft unterschätzt wird und kaum darüber gesprochen wird, wie sie sich genau entwickelt. In dieser Folge gebe ich euch einen Einblick, wie die sexuelle Entwicklung von Menschen abläuft und warum es eben extrem wichtig ist, dass wir die kindliche sexuelle Neugierde nicht versuchen, mit Mustern von Erwachsenen zu erklären. Wartest du noch auf den richtigen Moment oder klärst du schon auf? Tauch ein in die bunte Welt der Sexualaufklärung und erhalte frische Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadja, Sexualpädagogin und Host von Sexuelle Bildung, an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst, um mit Kids und Teenies über dieses spicy Thema entspannt zu plaudern. Hier erfährst du, wie du Kids und Jugendliche frühzeitig und altersgerecht aufklären kannst, bevor es mit Pickel, Periode und Pornos losgeht. Ich zeige dir, wie du diese Aufgabe selbst in die Hand nimmst, ohne dass Dr. Google und TikTok dir zuvorkommen. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von Aufklärung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Sei zusammen mit mir und der Sexquisite Community auf diesem Aufklärungsjourney unterwegs. Hallo liebe Mamas, Papas, Onkels, Tanten, Göttis und Gottis, liebe altersgerechte Aufklärungsfreunde. Willkommen zu einer neuen Folge von Altersgerecht Aufklären. Mein Name ist Nadja, ich bin Sexualpädagogin und wie ihr wisst, möchte ich euch fit machen. In meinem Podcast und meinen Angeboten unterstütze ich Eltern von Kindern und Teenagern dabei, wie sie eben frühzeitig und altersgerecht aufklären. Ich zeige euch in meinen Aufklärungstrainings oder in der SOS-Aufklärungssprechstunde, wie ihr eben wertschätzend, locker und entspannt das Spicy-Thema im Familienalltag einbauen und bereden könnt, damit auch ihr während der Pubertät eine vertrauensvolle Beziehung zu euren Kindern pflegen und sie bei dieser wichtigen Entwicklungsaufgabe begleiten könnt. Ihr habt es eventuell schon mitbekommen, bald geht's los mit meiner Babypause. Ich bin in der Endphase im letzten Trimester und ja, mein Leben besteht momentan aus vielen geburtsvorbereitenden Themen und wirklich so Einstimmung auf die Geburt und auf das Wochenbett und auf die kommenden Monate, was mich da erwarten wird. Und ich freue mich total auf den neuen Lebensabschnitt und darauf einzutauchen und gerade passend natürlich zu unserer Folge, ja genau, unser Baby auch in seiner sexuellen Entwicklung begleiten zu dürfen und zu unterstützen. Denn darum geht's heute in dieser Folge. Und was mir sehr oft als Sexualpädagogin oft begegnet, sind so typische Fehlannahmen, die Eltern bei der Sexualentwicklung ihrer Kinder haben. Und das eine, da fängt es schon an, eben zum Beispiel der Gedanke, das fällt uns schwierig natürlich, wenn wir jetzt gerade an Babys, an Kleinkinder denken, an junge Kinder, fällt es uns schwierig zu verstehen, dass die Sexualität sich nicht erst mit dem Hormonschub und der Gehirnstrukturveränderung und mit dem Eintreten der Körpersignale, den körperlichen Veränderungen in der Pubertät in dem Sinne aufzeigt und in dem Sinne dann erst losgeht. Weil das ist eben so ein Trugschluss, dass viele das Gefühl haben, ja klar, das beginnt erst dann und das hört dann auch wieder auf, wenn, sobald wir vielleicht ins Seniorenheim eintreten oder wie auch immer. Aber Sexualität ist ein Lebensthema, das wirklich dazu gehört, ist schon vorgeburtlich, kann das nachgewiesen werden, dass Babys, wirklich ungeborene Babys auch Erektionen haben und dass diese Funktionen, die ja sonst auch alle vorgeburtlich angelegt werden und die Babys das auch austesten in diesem Sinne, so wie mit dem Fruchtwasser, das sie schlucken und dann auch versuchen, eben diese ganzen Vorgänge, das ist dasselbe bei der sexuellen Entwicklung. Ne? Das heißt, auch da ist schon was vorgeburtlich angelegt und wartet darauf, zu entwickeln zu dürfen. Und das versetzt viele Eltern in ein komisches Gefühl von, ich kann doch nicht mein Kind und Sexualität, das passt nicht zusammen. das geht für viele nicht in den Kopf rein, was ich auch total nachvollziehen kann, dass es für einen Menschen sich absurd anhört. Und heute möchte ich eben genau über diese Themen mit euch sprechen und euch darüber informieren, was denn genau eigentlich bei der psychosexuellen Entwicklung passiert und wie man als Eltern eben auch da unterstützen, begleiten kann, passend für die Altersstufen. Eine weitere Fehlannahme, die mir oft begegnet, ist ja eben, ja, wenn ich früh mein Kind aufkläre, ja, dann will es auch eben umso früher dann auch selbst sexuell aktiv werden. Also wird es dann früher Sex haben. Und auch das ist total widerlegt. Tendenziell sehen die Zahlen momentan so aus, dass gerade im deutschsprachigen Raum, wenn wir die Entwicklung ansehen, die ersten sexuellen Kontakte erst im Prinzip so mit 17, 16, 17, 18, das sind natürlich Statistiken, dass sie da die ersten Erfahrungen machen. Und das liegt eigentlich, wenn wir die Werte von vor 10 Jahren oder über diese Begleitstudie, die alle 2 bis 4 Jahre gemacht wird, diese BCGA-Studie, da sehen wir wirklich die Trends und da zeigt sich, dass eher so eine sexuelle Zurückhaltung in den letzten 10 Jahren festzusetzen ist oder zu erkennen ist. Das bedeutet nur, weil Kinder oder Jugendliche aufgeklärt werden, nicht, dass sie automatisch sofort dann Lust bekommen und sofort Sex haben wollen. Weil gerade in den Altersstufen, es ist nicht so einfach geworden, vielleicht ist man, ihr kennt es vielleicht selbst, wenn man über ein bestimmtes Thema nicht so viel Informationen hat, dann, ja, die Entwicklungsschritte bedeutet das eben, dass man vielleicht auch eben unvorbereitet in gewisse Themen reinspringt, gerade wenn es um Thema Sexualität geht. Da gibt es viele Beispiele dazu. Und ich möchte euch auch hier sagen, eben nur weil ich zum Beispiel es total faszinierend finde, wenn ich jemanden beim Bungee-Jumping zuschauen kann und diesen Adrenalinkick irgendwie spüre und selbst total nervös auf der Plattform da oben stehe und die anschaue, wie sie die letzten paar Sekunden vor dem Absprung da, wie die da drauf sind und der Nervenkitzel, wenn sie zum Beispiel mit der Bodycam dann runter da hüpfen, dann geht bei mir total die Sause und dann denke ich mir aber auch, hey, für mich selbst kann ich es mir aber überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, ich sag dann auch immer zu den Jugendlichen, nur weil wir vielleicht fasziniert sind, weil jemand etwas erzählt über Sex, bedeutet das noch lange nicht, dass wir selbst dann auch gleich sofort aktiv werden. Und das müssen, finde ich, auch sehr die Eltern verstehen, dass es nicht gleich bedeutet, nur weil ich etwas kognitiv, also im Kopf irgendwie vielleicht verstanden habe, dass dann mein Körper auch schon bereit ist. Da setze ich dann mit den Jugendlichen auch sehr oft die Sexampel ein. So wie bei der Formel 1, da gibt es ja auch diese 3 grünen Ampeln. Und das bedeutet, wenn der Kopf und der Bauch und dann eben auch die Genitalien oder der Körper bereit ist und auf grün sind, dann ist eine Person im Prinzip ready für sexuelle Aktivitäten und Handlungen. Und vorher, wenn irgendeine Ampel auf Orange oder Rot steht, dann muss man da nochmal nachprüfen, was ist denn da los? Oder auch während man sexuelle Aktivitäten macht oder weil man heute zum Beispiel sagt, ja, ich bin zum Beispiel, heute möchte ich unbedingt, dass mich jemand unter dem T-Shirt berührt und streichelt. Und geht, dann heißt es aber überhaupt nicht, dass das dann am nächsten Tag auch nochmal so ist. Das versuche ich so einfach auch den Jugendlichen immer zu erklären. Das bedeutet, nicht eben diesen allgemein kausalen Zusammenhang zu machen. Und eine dritte Fehlannahme, die ist auch sehr oft eben, dass Eltern eben das Gefühl haben, dass Kinder noch keine Verführungskompetenz hätten in diesem Sinne. Das heißt, die proben ja auch schon mit ihren wichtigsten Bezugspersonen. Ne? Ihr kennt es bestimmt, Das Kind fragt euch, ob es noch vielleicht ein paar Süßigkeiten haben darf oder ob es noch länger Fernseh gucken darf oder noch, ob noch dieses Spielzeug gekauft wird oder XYZ, was auch immer der Anlass ist. Und dann probiert es mit seinen süßen Kulleraugen und dann versucht es bestimmte Techniken und Strategien, die es vielleicht auch schon gesehen hat, die beim einen Elternteil gut funktionieren und vielleicht ist es erfolgreich und beim anderen Teil eher nicht. Und so hat es je nachdem, manchmal geben wir dann auch nach als Erziehungsberechtigte und denken uns dann auch, ja gut. Und das ist bereits sogenannte Flirtstrategien, die auch ein Kind testet. Nicht im Sinne von, dass es das bewusst macht, sondern es versucht seine Bedürfnisse oder seine Needs oder seinen Willen auch zu bekommen, indem es natürlich auch und bezirzt und versucht herumzukriegen, sei das jetzt mit Worten, sei das mit klugen Argumenten, sei das mit nonverbalen Signalen, weil es das natürlich auch bei uns sieht. Ne? Lernen am Modell ist hier das Stichwort. Kinder lernen natürlich auch, uns zu beobachten in unterschiedlichsten Situationen. Und da kann es das auch sehr, sehr gut anwenden, dann in den natürlich nicht sexuellen Kontexten, in den verschiedenen Alltagssituationen. Und das sind schon wichtige Strategien und eben sogenannte Verführungskompetenzen, die da erworben werden. Wir versuchen, jemanden von unserem Bedürfnis, von unserem Willen, von unseren Absichten zu überzeugen, um das zu bekommen, was wir uns eigentlich wünschen oder was wir gerne hätten. Wenn wir über die sexuelle Entwicklung sprechen, dann müssen wir wissen, dass es wirklich ein ganzheitlicher, dynamischer Lernprozess ist. Es ist ein Lernprozess wie die Sprachentwicklung. Im Prinzip. Ne? Und für die Basis, für die spätere Erwachsensexualität wird eigentlich wirklich während der psychosexuellen Entwicklung in der Kindheit gelegt. Und dabei ist ganz, ganz wichtig, dass wir zwischen kindlicher und Erwachsensexualität unterscheiden. Ne? Das heißt, es geht in erster Linie um das Erleben des Körpers bei Kindern, der Sinne zu erkunden, Zärtlichkeit, Wertschätzung, die Gefühle kennenzulernen und Liebesformen und welche eben Kinder vor allem durch die Interaktion lernen mit ihren wichtigsten Bezugspersonen und dann dazu auch erfahren und erleben. Es geht eben um das Erforschen der eigenen Geschlechtszugehörigkeit, dann auch die körperlichen genitalen Abläufe, vor allen Dingen eben in den sehr, sehr jungen Kindesjahren über Ausscheidung, Erektion, auch eben das Beobachten und Interagieren mit den Leuten, also das heißt im sozialen Raum. Und in dieser Entwicklungszeit, vor allen Dingen zwischen 0 bis 10 Jahre ungefähr, geht es wirklich um die Förderung der sogenannten sexuellen Basiskompetenzen. Ich komme später dazu, was das genau bedeutet. Und es gibt da auch gewisse Grundbedürfnisse, die wir im Kopf haben müssen. Dazu gehört eben, das ist ganz, ganz spezifisch auch für so oder so für alle Menschen, gehören diese Grundbedürfnisse, lebenswichtigen Grundbedürfnisse, Selbstwert erfahren, Anerkennung und Sicherheit und Orientierung und Kontrolle eben auch, wie Lustgewinn. Das bedeutet, Sexualität entwickelt sich innerhalb von 4 grundlegenden Bereichen, die ich euch später auch noch genauer erkläre, welche sehr oft eigentlich im nicht sexuellen Kontext aufgebaut werden. Das heißt, Kinder lernen vor allen Dingen auch sexuelles Verhalten beim Spielen, beim Essen, beim Streiten, beim Gefühle erleben, bei der Kontaktaufnahme mit anderen Kindern, mit anderen Menschen. Und dabei gibt es eben diese 4 Bereiche, nämlich eben diese Bedürfnisgeschichte, die Körpergeschichte, die Beziehungsgeschichte und die Geschlechtsgeschichte. Und all diese Bereiche haben eben einen Einfluss auf die sexuelle Entwicklung und die Identitätsentwicklung. Und dabei können wir uns vorstellen, dass die sexuelle Entwicklung in sogenannten 7 Sprüngen oder 7 Abschnitten, 7 Bereichen abläuft. Und zwar, der erste ist im Prinzip einfach mal Beziehung aufbauen. Wenn eben ein Neugeborenes, da ist das Wichtigste Bonding, ne? Diese Bindung aufbauen. Das ist lebensnotwendig. Beziehungen und Liebe erfahren. Das ist die Grundlage des existenziellen Seins. Da ist natürlich auch der Körper eines der wichtigsten Instrumente dazu. Das heißt, da geht es nachher in die körperliche Geschichte kennenlernen, körperliches Geschlecht kennenlernen. Was kann mein Körper? Was tut mein Körper? Wie funktioniert mein Körper? Also alle Funktionen und alle Bereiche da kennenzulernen. Dann darauf aufbauend, weil der Körper ist eben immer das Wichtigste, das Körperzuhause kennenzulernen. Das gibt auch eine gewisse Sicherheit und Kontrollgefühl dann auch für das Kind. Dann geht's dann in die Geschlechtsidentität zu entwickeln. Und bereits 3-, 4-, 5-, 6-jährige Kinder haben ganz klar schon sexuelle Scripts. Also das heißt, sie erkennen, wie funktioniert das mit den Geschlechtern. Sie können das erfahren, im Prinzip auch eben durch Rollenspiele, durch Beobachten. Wie zeigen sich Frauen, weiblich gelesene Personen in meinem Umfeld? Wie präsentieren sie sich der Welt? Wie gehen die mit ihrem Körper um? Wie sprechen die? Was machen männlich gelesene Personen oder Männer in dem Sinne? Was gehört zu deren Aufgaben? Wie gehen die mit Gefühlen um? Und so weiter und so fort. Und daraufhin werden sie dann auch feststellen, okay, wo gehöre ich hin? Wo ordne ich mich ein in diesem großen Geschlechterspektrum? Und dann werden sie durch diese Scripts in diesem Sinne auch sozialisiert. Ne? Das passiert auch das soziale Geschlecht. Das heißt, wie ich wahrgenommen werde auch von der Gesellschaft oder von meinen Eltern, von meinen Erziehungsberechtigten, von meinen Freunden, das ist auch prägend. Und dann geht es in den nächsten Sprung ist dann auch die Anziehung erleben. Das heißt, dann wird es plötzlich von diesem Kopfkino, das Kinder sich aufbauen und merken die dann irgendwann, aha, da gibt es noch so einen Bereich. Ne, da lerne ich plötzlich, dass Freundschaft ist das eine Beziehungsmuster, aber es gibt eben auch noch andere Beziehungsformen, die man erleben kann. Ne, dann plötzlich erfahre ich, dass ich ganz viel Zeit mit einer bestimmten Person, mit einem ganz guten Freundin, Freund verbringen möchte und dass ich mich irgendwie so körperlich nahe fühlen möchte. Das ist schon dann Bereich, wenn es um diese Spannung geht zwischen Menschen, diese Anziehung. Und dann später kommt dann obendrauf so diese Lust und Erotik und der sexuelle Ausdruck, sexuelle Präferenzen, die sich mitentwickelt haben und herauskristallisieren, was man gerne mag, welche Arten von Berührungen, welche Arten von sexuellen auch Mustern, die sich eben aufgebaut haben. Und vielleicht irgendwann werden wir uns fortpflanzen, ob da ein Wunsch dazu besteht oder nicht. Und das sind so sozusagen die sexuelle Entwicklung, wie sie ungefähr abläuft. Und da gibt es aber jetzt in diesem Sinne, sind die nicht einfach chronologisch zu verstehen. So in diesem Sinne, wenn ich die eine Stufe abgeschlossen habe, dann gehe ich in die nächste Phase, sondern das ist auch alles immer wechselwirkend und bedeutet auch, dass ich das immer wieder anpassen kann, verändern kann. Es bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt meine Geschlechtsidentität für mich, das ist nichts ganz konkret Festes, ne, was man sehr lange davon ausgegangen ist. Wenn ich mich jetzt, sage ich jetzt mal, als weiblich identifiziere, und auch eben die Sexualität ist was man lernen kann und auch verändern kann. Dann bedeutet, das erzähle ich auch immer oft den Jugendlichen, wie ich über Sexualität gedacht habe, gesprochen habe, was ich selber mir, ja, vielleicht auch angeeignet, was ich erwartet, was ich erfahren habe, was ich erlernt habe, wie ich Sexualität verstanden habe und auch gefühlt habe, ist nicht dasselbe wie vor 10 Jahren, ist nicht dasselbe jetzt und wird sich auch total dann wieder verändern. Wenn ich jetzt ein Baby bekomme, dann wird das auch wieder verändert oder wie ich es in 10, 20, 30 Jahren erleben werde oder gestalten werde. Das heißt, auch hier findet immer auch eine Adaption statt, die mit unserer ganzen Persönlichkeit zusammenhängt, mit unserer Identität. Und wir haben ja unterschiedliche Identitäten. Das bedeutet, wir haben eine Berufsidentität, wir haben eine Geschlechtsidentität, wir haben eine sexuelle Identität. Und die sexuelle Identität ist ein Teil von der Gesamtidentität eines Menschen. Und das können wir nicht einfach so absprechen, dass das nicht existiert. Und auch die ist veränderbar. das, was ich sagen möchte, sexuelle Entwicklung ist nicht einfach ein Prozess, der abläuft und der ist fertig. Es ist dasselbe wie wirklich bei der Sprachentwicklung. Das heißt, eben als kleines Kind werden wir zuerst mal Laute von uns geben, dann brabbeln, dann irgendwelche Einwortsätze, Zweiwortsätze, Dreiwortsätze und dann ganze Sätze mal sprechen und dann ganze Dialoge und wie es sich unsere Sprache verändert, hängt auch immer im Kontext zusammen, wo wir aufwachsen, mit welchen Leuten das wir zu tun haben und so weiter und so fort. Und so ist es dasselbe auch mit der Sexualität. Es ist wirklich ein Lebensthema. Das möchte ich ganz klar betonen, dass wir das als Eltern auch so verstehen und begreifen. Und leider wird genau diese Fähigkeit, ne, ich nenne es auch Lebensfähigkeit, extrem leider unterschätzt und auch sehr, sehr wenig gefördert von Eltern, weil es vielleicht nicht so greifbar auch ist als Thema. Es gibt sogenannte sexuelle Basiskompetenzen, die sich entwickeln. Die sind zum Beispiel von 0 bis 2 Jahren. Ist es wirklich dieses körperliche, sinnliche? Das heißt, im Vordergrund stehen das Erleben und die Bewegung und die Atmung, Körperausscheidungen, sich selber berühren können, verstehen können, das Nacktsein, weil die Haut ist ja das größte Sinnesorgan und deswegen merken auch wirklich schon Babys, welche Körperstellen zum Beispiel oft berührt werden, welche Körperstellen nie Beachtung bekommen, zum Beispiel auch beim Wickeln oder so. Wenn zum Beispiel da dem Po oder dem Penis oder der Vulvina keine Aufmerksamkeit geschenkt wird und da nie was gesagt dazu wird und einfach möglichst schnell putzen, sauber machen, wieder eintüten im sozusagen, dann erfährt bereits das Kind, aha, dieser Körperteil kriegt irgendwie im Verhältnis zu anderen Körperteilen wie, oh, sind deine Backen nicht süß und das Babybäuchlein ist ja ganz, ganz knuddelig und wir pusten da rein und kitzeln das Kind unter den Achseln oder wie auch immer, erfährt es bereits dann, aha, da gibt's anscheinend unterschiedliche Bodyparts, die unterschiedlich wertvoll sind und über die wir unterschiedlich oft sprechen. Naja, und das, auch obwohl sie sprachlich noch überhaupt nicht auf diesem Level sind, dass sie das natürlich verstehen würden, rein rational, aber sie registrieren es. Der Körper registriert, wo findet Beachtung statt, Anerkennung statt, Wertschätzung statt und wo eben nicht. Dann auch sexuelle Basiskompetenzen zwischen 2 und 4 Jahren ist so, ah, okay, ich bin eine Person und du bist ja auch eine Person, ne? Bin nicht symbiotisch mit meinen Bezugspersonen, ich bin nicht angewachsen in diesem Sinne, ich darf eine eigene Meinung haben, ich kann eigene Entscheidungen treffen. Das bedeutet, aha, dieses Ich und Du wird plötzlich so wichtig, diese Unterscheidung auch. Das heißt, auch hier zum Beispiel Selbstwirksamkeit erleben lassen. Zum Beispiel eben auch, hey, ich kann mich selbst abtrocknen, Schuhe anziehen, Mahlzeiten einnehmen. Ich kann selbst aufs Klo gehen, dann irgendwann Körpererkundungsspiele machen. Das heißt eben zu erfahren, wie fühlt sich es an, wenn ich mich an bestimmten Körperteile berühre, je nachdem mit welcher Intensität. Ja. Und auch zum Beispiel eben das Abgrenzen von Eltern, so, hey, ich versteck mich und du kriegst mich nicht und ich spring weg von dir aber ich komme wieder zu dir, weil ich die Sicherheit trotzdem noch brauche. So diese Machtdynamiken fangen dann auch in der Ego-Phase an zu wirken und dass eben das auch soziale Regeln kennenlernen, die zwischen uns Menschen auch sehr nicht, also wirklich auch unterbewusst ablaufen und die nicht irgendwo spezifisch auch aufgeschrieben sind. Dann haben wir zwischen 4 und 6 Jahren sind die sexuellen Basiskompetenzen wirklich auch immer noch so diese Körpererkundungsspiele, so alleine oder auch mit anderen Kindern so angucken, okay, wie sieht ein Po-Loch aus und wie sieht der Penis aus und was passiert mit dem Penis, wenn ich dran reibe und dran ziehe und drauf drücke oder was ist, wenn ich zwischen meine Vulvalippen fasse und wenn ich zum Beispiel ein Kissen zwischen Beinen reibe, was passiert denn da, wird es schön warm und intensiv und kribbelt. Rollenspiele sind ganz, ganz wichtig in dieser Altersstufe, vielleicht auch schon erste Verliebtheitsgefühle sind da auch anzutreffen, so in diesem Kita-Kindergartenalter. Und dann auch eben so diese Genusswahrnehmung, sie interessieren sich auch für Themen, eben wie Schwangerschaft und wo komme ich her und wie bin ich da reingekommen in den Bauch oder wie auch immer. Und dann fängt schon langsam auch so dieses Schamgefühl langsam an ein bisschen, dass dann auch so ein bisschen auch Moralthemen, so Wahrheit, Wahrheit oder Lüge. Sie fangen an, ein bisschen auch zu schummeln. Vielleicht haben eine blühende Fantasie auch und können dann auch sehr oft nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Zum Beispiel haben sie dann auch viele Kinderfragen, dann eben so, kriege ich auch einen Penis, wenn ich groß bin, und warum hast du einen Penis und ich habe keinen Penis und so weiter und so fort. Dann zwischen 6 und 8 wird das Kind eigentlich vom Kuschelkind zum Schulkind. Das bedeutet, da fangen schon erste Ablösungsprozesse statt. Dann fangen sie langsam an, auch Emotionen ein bisschen differenzierter wahrzunehmen und auch darüber zu sprechen. Ja, ich bin traurig, weil, ich freue mich, weil und so weiter und so fort. Dann auch so ein bisschen diese Orientierung in der sozialen Gruppe. Welche Freunde habe ich? Wer ist ein Freund für mich? Wen mag ich gern? Wen mag ich nicht gern? Mit wem spiele ich gern? Ja, zum Beispiel, oder auch so Eifersucht-Themen kommen dann auch oft dazu. Und dann auch so das Wertezuschreibung zu Sexualorganen. Ne? Da kommen so diese sprachlichen Themen auch rein. Dann wird sehr oft von verschiedenen Wörter benutzt, zum Beispiel auch der Wettbewerb oder ja, da fangen sie wirklich an, auch so Themen anzusprechen wie, ja, zum Beispiel geil, 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 und dann machen vielleicht auch bestimmte Witze, sogenannte sexuelle Witze kommen dann auch dazu. Dann merken sie auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Freundschaft, Verliebtsein und Erregung kommt langsam dazu, so. Okay, die Person habe ich gern, ne? So wie Mama und Papa habe ich gern oder meine Mamas, meine Papas. Und in die Person bin ich verliebt. Das mache ich gerne, damit ich mich beruhigen kann. Und da ist wirklich eben diese Entwicklung auch dieser Love Map. Das ist so wie eine Landkarte, sexuelle Landkarte im Gehirn. Die nimmt immer mehr Formen an. Das heißt, wir als Eltern können da auch bestimmte Sachen natürlich dann auch fördern. Dieses Identitätsgefühl fördern und auch eben die Freundschaften, Kontakt zu anderen Kindern fördern. Das ist wichtig. Zwischen 8 und 10 Jahren können schon erste Zeichen der Vorpubertät auftreten. Wenn ihr denkt, ja gut, was sind denn diese ersten Vorzeichen, dann macht doch gerne auch mein Aufklärungsquiz. Da könnt ihr Fragen dazu beantworten und feststellen, was ist denn schon vielleicht auch vorhanden, was beschäftigt mein Kind, welche Körpersignale zeigt es schon, welche altersentsprechenden Themen sind bereits präsent, welche Entwicklungsthemen, und handbasierend auf dem könnt ihr dann auch auf diese eingehen. Also ihr findet auch in den Shownotes und auf meiner Webseite findet ihr das Aufklärungsquiz, das ihr euch als PDF downloaden könnt. Das bedeutet, zwischen 8 und 10, da gibt's dann wirklich auch so diese verbale sexualisierte Neugierde. Das heißt zum Beispiel, was ist eigentlich Sex und was passiert vorher, nachher, währenddessen? Und ist ganz wichtig auch, vielleicht kommen schon erste Kinder, was auch wirklich so ist, entsprechend erster Kontakt mit Pornos. Dann eben so das Wahrnehmen von geschlechtlichen Gemeinsamkeiten oder Unterschieden, so bestimmte Stereotypen. Sie erkennen eben auch so über Medien, wo man aufklärt werden sollte. Was bedeutet es denn, wenn auf diesem Plakat die Menschen nur in Bikinis und Badehosen zu sehen sind, oder wenn in bestimmten Liedtexten von Monster Body und gib mir den Kick und was auch immer, wenn diese Wortspiele auch kommen, also da sind sie sehr interessiert auch daran. Und es kann auch sein, eben, dass sie Selbstberührungen machen dann und es sich feststellen, dass da ein schönes Körpergefühl entsteht und vielleicht auch erste Samenergüsse passieren. Ja, also das heißt, es geht wirklich immer mehr so dann in diese Stufe, aha, da gibt's Kinderfantasien und Kopfkino, was Sex alles sein kann und dass Erwachsene Sex haben. Und natürlich dann, das ist aber alles noch total abstrakt für sie und noch nicht in dem Sinne präsent, dass sie das jetzt ausleben wollen würden. Dann die sexuellen Basiskompetenzen von 10- bis 12-Jährigen ist so, dass dann wirklich ein hoher Körperwachstumsschub kommt, Hormonproduktion, Stimmungsschwankungen, Gehirnstrukturen, die sich verändern, wie eine Großbaustelle, ne? Das ist das größte Update des Lebens, sage ich dem immer auch so schön. Da findet ganz, ganz viel Transformation statt, Veränderung statt. Da können sich eben auch schon sexuelle Vorlieben herauskristallisieren. Da gibt's auch wieder eben Themen, die ganz, ganz spannend sind. Auch diese Fantasien, sexuelle Vorstellungen, so wie ich guck durchs Schlüsselloch und wen sehe ich da? Oder die Neugierde, dass ich da Kinder dann auch zum Beispiel in der Umkleidekabine ganz genau betrachten und vergleichen, so wie lange ist mein Penis, wie lange ist dein Penis und wie sehen die Brüste aus und wie sieht die Vulvina aus und genau, das heißt, das große Interesse an der Erwachsenensexualität wird dann zunehmend auch nicht mehr nur so in der Fantasie, sondern auch langsam schon vielleicht zu gewissen Teilen auch realer, ne? Also in der Vorstellung auch jemand, so vor allen Dingen auch das Körperselbstbild, Umgang mit Schönheitsidealen, finde ich mich schön, wie werde ich angenommen von anderen? Dann ist auch wichtig eben schon auch zu erklären, dass wir sexuell, wenn wir aktiv sein wollen, dass es da auch verschiedene Verhütungsmethoden gibt. Und ja, dass wir auch über Sex in den Medien sprechen, über Sexting, Pornos, Nudes und eine positive Besetzung auch. Das bedeutet auch eben diese Neugierde oder vielleicht auch eben noch diese Schüchternheit, wenn wir zum Beispiel in Büchern oder in Filmen über Liebesgeschichten lesen oder sehen, was das dann wirklich auch mit uns macht und dass wir dann so Vorstellungen entwickeln, was Beziehung sein könnte und wie Beziehung ablaufen könnte. Und dann gibt's auch in diesem Sinne erste Initiationsrituale, zum Beispiel Menarche oder die Ejakularche, die dann stattfindet, also erste Periode oder erste Samenerguss. Ja, das heißt, dass man erkennt, dass die Kinder dann wirklich diese sexuelle, positive Besetzung von Lust und Körper vermittelt bekommen. Das ist wirklich wichtig auch dann zu unterstützen. Das heißt, diese sexuelle Basiskompetenzen, die sind in diesen ersten 0 bis 12 Jahren, sind die relevant. Die spielen sich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen natürlich ab, der menschlichen Entwicklung. Eben eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, die wir unbedingt machen müssen, wenn wir von sexueller Entwicklung sprechen, ist einfach die Kinder- versus Erwachsenensexualität. Es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir generell gesprochen können, wir wirklich festhalten, dass Kinder zwar dieselben Körperfunktionen, wie wir Erwachsenen haben, ne? Das heißt, ein Kleinkind kann schon den Penis zum Beispiel streichen und der wird dann groß und steif und ist erregt in diesem Sinne. Da passiert derselbe Auslöser, Reflex findet da statt. Jedoch, was hier ganz wichtig ist, eben die sexuellen Motive und Absichten, die Erwachsene haben oder die Jugendliche auch haben, die können sie überhaupt noch nicht einschätzen oder einordnen. Das bedeutet, Kinder entwickeln ihre Love Map oder Liebeskarte oder sexuelle Skripte. Das sind sogenannte wie Drehbücher. Können wir uns das vorstellen von Filmen? Die werden da quasi geschrieben und es kommen immer mehr Punkte dazu und immer mehr neue Informationen, die dann einsortiert werden. Und die sind noch nicht so richtig festgeschrieben, ne? Die werden dann langsam festgeschrieben und langsam verknüpft. Und das ist ganz wichtig für Erwachsene, wir können hier nicht einfach von unseren Erfahrungen auf die der Kinder schließen. Oder auch in diesem Sinne als Beispiel zu nennen, ich mache immer gerne den Unterschied auch so, kindliche Körpererkundung versus Erwachsenen-Selbstbefriedigung. Das möchte ich als Beispiel nennen. Also wenn ein Kind lernt, seinen Körper zu entdecken und zu spüren und dann stellt es fest, es ist ganz kitzelig am Bauch und es kriegt vielleicht Gänsehaut, wenn der Rücken gestreichelt wird oder es wird so schön warm und pulsiert in der Vulva, wenn diese gestreichelt wird oder gedrückt wird oder vielleicht an einem Kissen gerieben wird, dann lernt dieses Kind gerade richtig seinen Körper kennen und erlebt Gefühle für die spätere erotische Verknüpfung. Ne, das ist dann in diesem, ja, auf dieser Love Mat, auf der Liebeskarte ist das unter der Körpergeschichte abgespeichert. Und dann sprechen wir hier ganz klar von kindlicher Körpererkundung. Wenn eine erwachsene Person, die jetzt eben gestresst von der Arbeit nach Hause kommt, sich einen Vibrator aus der Schublade rausholt und sich dann selbst befriedigt, hat hier ganz ein konkretes Ziel vor Augen. Aus dem Kopfkino rauszukommen, sich zu entspannen, den Körper zu spüren und nach einem bekannten, erlernten Muster sich zu vergnügen, und allenfalls vielleicht auch orgastisch zu entladen. Das heißt eben, um in diesen Relax-Modus wieder reinzukommen. Dann sprechen wir eben von Selbstbefriedigung. Und ich finde, hier ist es ganz wichtig zu unterscheiden, wie, mit welcher Brille gucke ich da durch? Gucke ich jetzt mit der Erwachsenenbrille, mit diesen Filtern, die ich auch eben durch meine Sexualbiografie bereits erlernt habe, diese Muster? Oder und stülpe ich das im Prinzip über das Erlebnis von meinem Kind? Und da müssen wir ganz, ganz fest aufpassen, weil sich kindliche Sexualität eben nicht in diesen Mustern und nicht mit diesen Erfahrungen und nicht mit diesen Werten erklären lässt wie Erwachsenensexualität. Das ist der wichtigste Unterschied, den ich Eltern auch immer mitgeben möchte. Versucht nicht, mit den Regeln oder mit den Werten oder Glaubenssätzen von der Erwachsenensexualität auf kindliche sexuelle Neugierde zu schließen. Das ist hochfatal gefährlich, wenn das so gemacht wird. Deswegen spreche ich zum Beispiel auch sehr gerne von Körperkundungsspielen, von Selbstberührung und nicht mit diesem Schlagwort Selbstbefriedigung, Masturbation, das Masturbationszimmer in der Kita oder wie auch immer. Das ist total mit einer Sprache, die aus der Erwachsenensexualität greift. Und dann sind wir eben auf der falschen Diskussionslevel. Da sind wir wirklich auf dem falschen Dampfer. Und dann gibt es dann natürlich total mediale Aufregung. Ich werde nachher noch Dinge ansprechen, wie sexuelles Verhalten von Kids und Teens einzuordnen ist, entsprechend ihres Alters oder ihrer Entwicklungsstufe. Das heißt, wir können festhalten, Kinder sind spontan, neugierig, sie haben einen Erkundungsdrang, sehr oft spielerisch. Kinder erfahren mit allen Sinnesorganen ihren Körper, ihr Wesen. Ne? Das heißt, wirklich ganzheitlich, es ist nicht irgendwie mit einem bestimmten Ziel oder mit einem bestimmten Wunsch. Das heißt, es geht einfach nur darum, schöne Gefühle zu erleben. Bei Erwachsenen geht es meistens sehr, wenn es um Sex geht, um genitale Erregung, um Befriedigung steht im Vordergrund, meistens. Ne? Und das heißt, die Handlungen, die Folgen, die Handlungen, die gemacht werden, sind sehr zielgerichtet und auch so in dem Sinne antrainiert oder angeeignet. Das heißt, ausgerichtet auf Orgasmus. Und Erwachsene können natürlich ihre Gefühle, Wünsche und Fantasien auch viel bewusster steuern, haben meistens natürlich viel, viel höhere Kompetenz in der Emotionsregulation. Das heißt eben, so diese Einordnung ist ganz, ganz wichtig da, diese Unterscheidung. Vielleicht, warum ist eigentlich der Körper so wichtig, ne? Für die sexuelle Entwicklung? Ne? Ganz einfach, erstens, unser Körper zu Hause ist das wichtigste Instrument. Ne? Wir lernen als Neugeborene erst einmal über den Körper. Wir können nicht kommunizieren, außer über unseren Körper. Und das heißt, das ist das wichtigste Instrument für die sexuelle Entwicklung. Dann zweitens, wir lernen über unseren Atem, unsere Bewegung und auch über die Schnelligkeit, über den Rhythmus, über die Langsamkeit, unseren Körper zu steuern in verschiedensten Situationen. Das heißt, wenn wir aufgeregt sind, dann pulsiert unser Herz, dann haben wir vielleicht bestimmte Hormone, die ausgestoßen werden, dann merken wir, dass wir vielleicht schwitzen, dass wir eine ganz andere Atmung haben, dass wir vom Rhythmus ganz anders unterwegs sind. Und auch wir stellen eben fest, wo haben wir unsere erogenen Zonen. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Person vielleicht als Kind auch sehr viel Freude hatte, eben immer zu schaukeln und hin und her sich zu bewegen und mit dem ganzen Körper den Raum einzunehmen oder wenn es gerne nackt rumgesprungen ist und auch zum Beispiel sehr gerne beim Rücken gestreichelt wurde, über die Haare oder so, dann registriert sich das wirklich beim Körper, dann lässt sich das dann nieder und das können zum Beispiel ganz klare erogene Zonen sein, weil es vielleicht mit einer positiven Erinnerung verknüpft ist. Hingegen, wenn wir zum Beispiel früher an sehr oft zum Beispiel darauf hingewiesen wurde, ja, du passt jetzt schon wieder nicht in deine Hose und du hast wieder zu viel gefuttert und guck mal da bei deinem Becken und so, dann entwickeln wir vielleicht eine Abneigung gegen diese Körperstelle und finden die nicht hübsch und können dann auch vielleicht in der Sexualität diese auch überhaupt nicht uns annehmen und die gerne mögen und die irgendwie positiv in Szene setzen und vielleicht nicht mal gerne zeigen mögen in der Sexualität. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die zum Beispiel nur Sex haben wollen im Dunkeln, weil sie einfach aus Scham, dass die andere Person ihr gegenüber den Körper nicht schön findet, einfach da ein Problem damit kriegt. Ne? Und dann hat das was zu tun mit der erogenen Zone, wie ich auch da, was da eben mein Körper lernen, damit einergangen ist. Genau. Wie erkennst du denn, und das ist die Frage vieler Eltern, ob jetzt das sexuelle Verhalten deiner Kids und Teens eben eher eine Green oder eine Red Flag entspricht, ne? Also wenn wir zum Beispiel, ich nehme da immer gerne Fallbeispiele mit, wir haben Kinder zum Beispiel Alter zwischen 4 und 7 Jahren und die spielen mit befreundeten Kindern bei ihnen zu Hause, die sind alle etwa dasselbe Altersstufe, so um die 5, 6 Jahre alt, die spielen zu Hause Familie und Kinder kriegen, ne? Und legen sich aufeinander, ziehen sich aus und legen sich aufeinander und kuscheln und dann würden schon viele denken, oh, das kann nicht sein, das darf man nicht und was könnte jetzt da passieren, warum spielen sie das? Dann kommen wir hier mit dem sogenannten Flaggensystem in Kontakt. Ne? Es gibt ein belgisches Instrument, das entwickelt wurde, das nennt sich Sensoa Flaggensystem, ist auch wurde von Fachpersonen der sexuellen Gesundheit entwickelt und das wird eingesetzt, um eben sexuelles Verhalten von Kindern und Jugendlichen korrekt zu beurteilen können. Das heißt, es gibt 6 Kriterien, wie wir eine Situation, in der wir Kinder erleben, die sexuelles Verhalten zeigen, wie wir das beurteilen können. Einfach einordnen in dem Sinne. Es geht jetzt noch nicht um Reaktionen oder so, sondern das wäre dann erst der nächste Schritt. Und das wurde von Fachpersonen entwickelt und das benutze ich auch sehr oft in meinem Get Fit Aufklärungstraining. Bespreche ich das mit den Eltern, wie sie da auch beruhigter damit umgehen können, wenn sie diese 6 Kriterien kennenlernen, um dann einzuschätzen, okay, ist das Verhalten meines Kindes jetzt okay? Entspricht das so in diesem Sinne dem Entwicklungsalter oder eben nicht? Und das erste ist Konsens. Ne? Erste Kriterium, sind alle freiwillig dabei, einvernehmlich dabei, sind die nicht gezwungen worden, ne? Und da gehen wir davon aus, wenn die etwa dieselbe Altersstufe haben und gemeinsam da jetzt unterwegs sind, dass die da wirklich auch einstimmig oder wirklich gemeinsam gesprochen haben, dass sie dieses Spiel machen wollen. Dann Freiwilligkeit eben. Es wird kein Kind dazu gezwungen, sondern sie nehmen allen aus freien Stücken teil an diesem Spiel, an diesem Körperkundungsspiel. Sind sie etwa gleichberechtigt? Das heißt zum Beispiel, gibt es nicht irgendwie ein Gefälle von Status, von Macht oder so, dass das stattfindet? Das heißt, sie sind alle in diesem Sinne gleichberechtigt und können gleichenteils da mitmachen. Ist das für die Entwicklung und das Alter angemessen? Können wir schauen, ja, passt das? Wenn jetzt zum Beispiel ein 10-jähriges Kind noch eine Körpererkundungsspiele macht mit 5-Jährigen, das geht definitiv nicht. Das ist eine zu große Altersspanne. Wir können sagen, eben wenn sie ungefähr das gleiche Alter haben, bis zu maximal 3 Jahre Unterschied, dann können wir das, es kommt dann immer noch drauf an, wie alt die Ältesten oder die Jüngsten dann sind, dann können wir das eigentlich als Green Flag durchwinken. Ne? Und ist das im Kontext angemessen? Ja, wo befinden wir uns denn? In welcher Situation befinden wir uns? Zu Hause im Kinderzimmer ist es was anderes, wie wenn die vielleicht draußen auf dem Spielplatz sich ausziehen, wo sie beobachtet werden können, wo noch andere Kinder da dabei sein können, wo das andere Erwachsene noch beobachten können. Das kommt immer darauf an, wie ist die Situation, wo findet das statt. Und auch die Auswirkungen, sagen wir jetzt mal psychisch für sie und auch mental von den Emotionen her. Das ist ganz wichtig, auch hier dann eben Regeln zu setzen und dann auch zu sagen, ja, Körperkundungsspiele ist ganz toll, dass ihr entdecken wollt, wie euer Körper funktioniert und dass ihr da gemeinsam Familienkriegen spielt. Ganz, ganz wichtig, vielleicht ein paar Regeln, dass ihr nichts in eure Körperöffnung reinsteckt, was da vielleicht auch was verletzen könnte und dann vielleicht auch mal nach einer gewissen Zeit sagen, so, jetzt habt ihr ganz lange Körpererkundung gespielt und jetzt gibt's kurze Pause, dann können wir was knabbern und was trinken und dann ist der Fokus wieder auf was anderem. Das heißt, auch hier die Kinder so ein bisschen in ihrer Verantwortung lassen, in ihren Entdeckungsfieber lassen, aber auch da mit ruhigem Gewissen. Ne? Das heißt, wir können hier dann abschätzen, ist das eine grüne Flagge, ist das eine orange Flagge, gibt es da irgendwelche Bedenken dazu? Und das beruhigt meistens auch sehr viele Eltern, wenn es um dieses sexuelle Verhalten. Und das kann wirklich, wirklich sehr schnell auftreten, auch wenn ein Kind eben in jensten Alltagssituationen, wenn ein Kind zum Beispiel auch in der Garderobe, wenn ihr euch umzieht beim Schwimmen, unten durchguckt und da was gucken möchte, ist was anderes, wenn das ein 4-jähriges Kind macht, wie wenn das ein 10-jähriges Kind macht, was ganz genau weiß, hey, wenn ich da unten durchgucke, ist das eigentlich sozial nicht erlaubt, weil da ist bewusst eine Schranke, das ist bewusst eine Abgrenzung, das ist bewusst eine Kabine und das ist die Privatsphäre von anderen Menschen. Und wenn ich da unten durchgucke, dann ist das was eigentlich Verbotenes und dann müssen wir über die sozialen Regeln sprechen und auch die Grenzen. Und das kann ein 10-jähriges Kind ganz gut verstehen und weiß auch Bescheid, was die sozialen Regeln da anbelangt. Und ein 4-jähriges Kind kann das noch nicht so gut einschätzen. Also das heißt, da gibt es ganz gute Möglichkeiten. Und dann habe ich natürlich für euch auch noch eben Tipps, wie ihr als Eltern die sexuellen Basiskompetenzen von Kindern fördern könnt, ne? Wir haben jetzt vorhin gesehen, die Sexualität entwickelt sich innerhalb von 4 grundlegenden Bereichen. Eben diese Körpergeschichte, diese Bedürfnisgeschichte, diese Geschlechtsgeschichte und auch die Körpergeschichte. Und das spielt sich sehr oft eben in nicht-sexuellen Bereichen, in nicht-sexuellen Kontexten, Situationen ab. Sei es eben beim Spielen, beim Essen, beim Streiten, beim Gefühlserleben oder bei der Kontaktaufnahme. Das heißt, es ist wichtig, dass in der Körpergeschichte ihr das Körpererleben fördert von euren Kindern, dass sie Aktivitäten des täglichen Lebens machen können, dass sie mal nackt sein können, rumspringen können, dass sie alle Körperteile benennen können und keinen Unterschied machen zwischen meine Augen sind jetzt wertvoller wie meine Genitalien oder sowas, dass die auch benannt werden, dass sie das kennen, dass sie wissen, was passiert, was kann mein Penis, was kann mein Penis nicht und dass da wirklich auch gesprochen wird. Das heißt, über die Sprache, dass da wirklich auch eine Sprache gefunden wird und das nicht tabuisiert wird. Dann auch eine Förderung in der Beziehungsgeschichte, das heißt Verbindung, Vertrauen aufbauen, Anerkennung, Wertschätzung in den verschiedenen Alltagsmomenten. Dann auch die Förderung im Bereich der Geschlechtsgeschichte, das heißt, wie wirst du als Mensch wahrgenommen, als Person, dass die Kinder auch Rollen explorieren dürfen. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, wenn ein Kind mal Fingernägel anmalen möchte oder seine Puppe braucht zum Einschlafen oder mit in den Kindergarten zu nehmen. Und daran schon drauf zu schließen, dass ein Kind sich jetzt irgendwie nicht gemäß der Geschlechterordnung oder, weil ich sag immer, hey, Kleider haben kein Geschlecht, Farben haben kein Geschlecht, Berufe haben kein Geschlecht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder das mitbekommen und dass sie eine Geschlechtsidentität entwickeln dürfen, die eben auch so ist, dass die wirklich divers ist, dass man erkennen kann, hey, es gibt nicht Jungs müssen und Mädchen sollen und X und Y. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das sind unterschiedlich unterwegs. Bedeutet, es gibt viele Menschen, die leider so extrem starr in starren Rollenmuster drin sind, dass wir da auch das ein bisschen aufbrechen müssen und erkennen müssen, hey, es hat gar nichts damit zu tun, dass unsere Kinder da das nicht lernen könnten, sondern es hängt davon ab, wie wir uns als erwachsene Personen, Bezugspersonen, wichtige Vorbildfunktionen verhalten und was unsere Kinder daraus mitnehmen und daraus schließen. Weil das ist ganz klar auch immer eine Interaktion, die da stattfindet. Das heißt, möglichst eine anregende Umgebung bieten, die eben verschiedene Rollenexplorationen zulässt. Dann auch auf die Bedürfnisse eben eingehen. Bedürfnisse von Kindern wahrnehmen. Kuscheln, liebhaben, aber auch Grenzen wahrnehmen und setzen. Wenn ein Kind nicht auf ein Foto möchte oder nicht jetzt baden möchte mit dem Geschwisterkind, sagen, okay, gut, warum möchtest du das nicht? Aber ich akzeptiere das, ja. Das erste Kind kann jetzt zuerst 10 Minuten baden und dann kannst du, wenn das fertig ist, kannst du dann in die Wanne steigen. Und ich akzeptiere das natürlich als Elternteil, wenn das jetzt nicht mehr gemeinsam in die Badewanne steigen möchte. Das ist wichtig. Dann muss ich das akzeptieren. Das ist genauso wichtig eben. Oder wenn ein Kind sagt, nee, ich möchte jetzt nicht, dass von mir ein Foto gemacht wird, dass das Foto auf dem WhatsApp-Status, Profilbild gezeigt wird. So wichtig, wenn wir als Eltern, Erwachsenen, Bezugspersonen diese Grenzen überschreiten, dann machen wir den Kindern deutlich, aha, gut, wenn ich eine bestimmte Rolle habe, einen bestimmten Status habe, kann ich einfach über andere Menschen bestimmen. Und so ist es eigentlich nicht. Und da geben wir ganz krasse Werte mit, die sich dann auch später, je nachdem eben so, ja, gestern hast du ja auch noch ja gesagt zu diesem Zungenkuss und wolltest du ja auch noch irgendwie Analsex und heute warum nicht? Ist doch, ich habe aber jetzt Lust dazu und lass uns jetzt. ne, dann sind wir genau schon bei diesen Grenzen, die überschritten werden, weil auch eigene Grenzen damals auch nicht akzeptiert wurden, nur weil ich ein Kind bin, dass wir da als Erwachsene vorsichtig sein müssen mit unseren Handlungen und mit unserer Sprache. Das heißt, wir brauchen als Eltern verlässliche und stabile Bezugspersonen zu sein für die Kinder und Jugendlichen. So, wenn du jetzt sagst, wow, okay, es sind so viele Themen der psychosexuellen Entwicklung. Ja, das sind es. Es sind wirklich viele, viele Themen. Und ich gebe es auch zu, man kann als Eltern schon auch viele Dinge auch falsch machen. Falsch machen im Sinne von nicht beachten, ne? Einfach aus Unwissen oder aus dem Verständnis, aus einem anderen Verständniskontext heraus. Und wenn ihr sagt, hey, ich brauche unbedingt Informationen und Quellen zur Sexualaufklärung, aber das kostet doch so viel Zeit und Mühe und du hast doch schon genug Bedenken und so weiter und so fort, dann möchte ich dir mein digitales Aufklärungsboard vorstellen. Und zwar, das beinhaltet ein Padlet, das heißt ein Zugang, den du bekommst mit typischen Fragen und Themen, Tipps zu altersgerechten Aufklärung, geeignete Bücher, Magazine, Spiele, erprobte Übungen, die ich als Sexualpädagogin absolut empfehlen kann. Wie du eben zum Beispiel Alltagsmomente erkennst und ergreifst, um aufzuklären, ohne dass du stotterst oder dich dabei komisch verhältst, ne? Und das kriegst du kostenlos, wenn du mein Get Fit Aufklärungstraining ab Herbst 25 nach meiner Babypause wieder buchen magst. Dann ist das inklusive dort oder eben bald auch erhältlich in meinem Shop für einen Special Early Bird Preis. Falls du dich auch gerade eben mit vielen Fragen herumschlägst und eben dir unsicher bist, dann kannst du das für das Aufklärungsboard zum Einsteigerpreis von 29 anstatt 39 Schweizer Franken herunterladen. Unsere Take-Home-Message für diese Folge möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Hey, um eine spätere, selbstbestimmte, erfüllende und reflektierte, romantische und auch sexuelle Beziehung führen zu können, brauchen eben Kids und Teens in ihrer sexuellen Entwicklung von dir gefördert zu werden und begleitet zu werden. Und dies, wie wir festgestellt haben, paradoxerweise gerade unbedingt in nicht-sexuellen Kontexten und Situationen. Wenn du weitere Fragen hast, dann kannst du dich gerne melden, auch über meine Webseite, per Sprachnachricht, per E-Mail. Und wenn du magst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du zu einer nächsten Folge wieder dabei bist von Altersgerecht Aufklären. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und deinen FreundInnen mit Kindern davon erzählst und an andere interessierte Eltern von Preteens oder Teenies weiterleitest. Die freuen sich bestimmt auch über Unterstützung bei diesem spicy Thema. Sexquisite Grüße und wir hören uns.